Deutschlandfunk Kultur Interview.
Kein Geld mehr für und keine Zusammenarbeit mit Islamverbänden, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist eine Forderung aus einem Papier einer Arbeitsgruppe der Unionsfraktion. Dieses Papier soll in den kommenden Tagen in der Unionsfraktion beschlossen werden. Was da drin steht, fasst Gabi Wuttke zusammen.
Der Staat müsse sich stärker mit dem ideologischen Untergrund von islamischen Vereinen und Verbänden in Deutschland beschäftigen und dürfe nicht nur den islamistischen Terrorismus in den Fokus nehmen. Das wird im Papier der Arbeitsgruppe Innen und Heimat gefordert. Warum? Weil der politische Islamismus sich in Teilen unserer Gesellschaft breit gemacht habe, heißt es. Wer aber eine islamische Ordnung anstrebe, in der es weder Gleichberechtigung noch Meinungsfreiheit gebe und Religion vom Staat nicht getrennt sei, der könne kein Partner unseres Staates sein. Besonders im Blick haben die konservativen Parlamentarier den Islamrat und den Zentralrat der Muslime. Weil Mitglieder oder Vereine unter dem Dach der größeren Organisation stehen, gleichzeitig aber vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Herausgehoben wird die ATIP, die Union der türkisch-islamischen Kulturvereine, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz 2019 erstmals den rechtsextremistischen Grauen Wölfen der türkischen Milli Görüş zugeordnet wurde. In der Mittagsausgabe von Studio 9 sagte der Publizist Matthias Greffrath, selbstverständlich gehöre Verfassungsfeindlichkeit kontrolliert und warb gleichzeitig für größere Unabhängigkeit der Glaubensgemeinschaften in Deutschland.
Wir sollten doch erstmal darüber nachdenken, wie wir die Finanzierung von Predigern gleichberechtigt machen sollten, damit wir auf einer Ebene von Staatsbürgern zu Staatsbürgern verhandeln können.
Das wäre für Matthias Greffrath eine Chance auf Augenhöhe. Am Punkt der Ausbildung von Imamen und dem Unterhalt von Moscheen will das Papier von CDU und CSU kein Geld aus der Steuerkasse nehmen.
Zusammengefasst von Gabi Wuttke. Und über dieses Papier, über diese Ideen aus der Unionsfraktion spreche ich mit Zineb El-Masra. Sie ist Autorin und Journalistin. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Sie haben sich diese Ideen, es sind ja erstmal Ideen, muss man sagen, der CDU und CSU auch angeschaut. Wenn Sie das lesen, gegen wen richtet sich das denn in Ihren Augen genau?
Wenn man sich das Positionspapier anschaut, finde ich erstmal, dass das sehr deutlich wird, dass es dort vor allem um reaktionäre islamistische Gruppierungen geht. Und ich finde, das Positionspapier, was im Übrigen auch nicht das erste Mal ist, vor einigen Jahren hatten die Unionsparteien auch zum Thema politischen Islam ein Papier herausgegeben, was auch sehr deutlich gemacht hat, dass es sich eben nicht an alle Muslime richtet, sondern eben jene, die eine islamistische Agenda fahren.
Und hat das dann die richtigen Ideen durch Entzug von Dialog, Beendigung staatlicher Kooperation, Beendigung von Förderungen, auch die Möglichkeiten, wirklich an dem, was man damit qua Überschrift erreichen will, wirklich etwas zu drehen. Denn da steht ja drüber, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und politischen Islamismus bekämpfen. Kommt man da auf diesem Weg hin?
Also ich glaube, man muss einmal sagen, dass die Unionspolitik mit dem Islamismus lange Erfahrung hat. Ich finde schon fast, dass man sagen kann, wenn man jetzt ein bisschen böse ist, dass die Unionsparteien tatsächlich mal ihrer Verantwortung nachkommen. Das, was sie vielleicht in der Vergangenheit, wenn wir an die 50er, 60er und 80er Jahre zurückdenken, wo Unionspolitiker sehr wohl auch eine Zeit lang mit islamistischen Gruppierungen im Sinne der antikommunistischen Arbeit beispielsweise, wenn man jetzt an Franz Josef Strauß denkt, der aktiv auch die Grauen Wölfe gefördert hat, oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man eben gegen die Kommunisten mit islamistischen Gruppierungen auch zusammengearbeitet hat, finde ich das schon fast ein bisschen ironisch, dass sie sich jetzt eben das auf die Agenda setzen. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man auch unter diesem Zusammenhang nochmal darüber nachdenkt, dass die Deutsche Islamkonferenz 2006 von den Unionspolitikern, also es sind ja auch immerhin 4 Innenminister gewesen, die das mit gefördert haben. In dem Zusammenhang sind ja auch Gelder an islamische Verbände geflossen, die schon sehr lange beispielsweise in Verfassungsschutzberichten aufgetaucht sind. Das finde ich ist ein guter Zeitpunkt, nach eben 15 Jahren auch zu sagen, ihr, die Verbände, hattet jetzt genug Gelegenheit, euch von islamistischen Positionen, Gruppierungen auch zu distanzieren und aktiv gegen Islamismus auch zu kämpfen. Also es ist nicht so, dass man mit ihnen nicht gesprochen hat in den vergangenen Jahren.
Was ist denn Ihre Einschätzung, warum nichts passiert ist, wenn man da, so wie Sie das beschreiben, ja auch irgendwie sehenden Auges in ein Problem läuft?
Ich glaube, es sind verschiedene Interessen, die zusammenkommen. Wir sehen ja auch, wir haben die islamischen Lehrstühle. Mittlerweile gibt es eine Imam-Ausbildung. Also es ist sehr viel passiert im Sinne auch der Allgemeinheit, was jetzt Muslime betrifft. Ob sie jetzt nun islamistisches Gedankengut verinnerlicht haben oder Muslime sind, die entweder säkular sind, liberal oder eben auch konservative Muslime. Also mir ist da mal sehr wichtig, auch nochmal zu betonen, dass konservative Muslime nicht Islamisten sind, nicht reaktionär, sondern Menschen, die vielleicht eher einem traditionellen Islamverständnis anhängen. Aber man auch sagen muss, bei den Verbänden es sich eben meistens nicht um Verbände handelt, die losgelöst sind von islamistischem Gedankengut. Also sie haben alle eine Geschichte, die sehr stark mit dem politischen Islamismus verbandelt ist. Und das wieder loszuwerden, das funktioniert natürlich nicht. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Man will natürlich auf der einen Seite die eigene Jugend und die heutigen Erwachsenen natürlich irgendwie auch bei Laune haben, ihre Interessen auch vertreten. Aber sie sind am Ende, und das muss man natürlich nach 15 Jahren Deutsche Islamkonferenz auch sagen, anscheinend nach wie vor von ihren reaktionären Positionen auch überzeugt, dass sie eben davon nicht abrücken können.
Wenn jetzt das so schwierig ist, da auch sich herauszuteilen, was funktioniert denn eigentlich, was funktioniert nicht, in dieser großen Vielfalt auch an größeren, kleineren Verbänden, Dachverbände, wenn wir im Dialog bleiben wollen, aber im Prinzip mit fast keinem mehr in den Dialog treten können, weil irgendwo irgendwelche Zusammenhänge sind, wird es dann irgendwie schwierig, weiter miteinander zu reden? Oder sagen Sie, wir brauchen das alles gar nicht, wir brauchen diesen ganzen Verbandsdialog nicht?
Also es gibt ja durchaus organisierte Muslime, es gibt ja auch viele Moscheegemeinden, die überhaupt in keiner einziger dieser Verbände überhaupt organisiert sind. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir hören oft einen Aufschrei, aber wenn man sich eben anschaut, von wem der Aufschrei kommt, sind das meistens eben Muslime aus organisierten Gruppierungen, die genau dieser Ideologie anhängen. All jene, die am Ende des Tages einen ganz normalen Job nachgehen, das sind ja Menschen, die sehen wir ja gar nicht. Da sind beispielsweise Landesverbände, verschiedene Parteien, die natürlich in verschiedenen Bundesländern ja auch aktiv sind. Also die sind in der Jugendarbeit aktiv, die sind aber auch beispielsweise im Ausländerbeirat. Die sind da. Und da, glaube ich, kann man eben diesen Dialog weiterführen. Und damit erreicht man tatsächlich die viel größere Anzahl von Muslimen. Weil wir dürfen nicht vergessen, es ist nur ein sehr geringer Anteil in den Verbänden organisiert.
Also Dialog jenseits der Verbände. Wir befinden uns in einem Wahljahr gerade. Und wenn Sie dann von der CDU-CSU-Fraktion so eine Positionierung hören, mit so einer eben dann doch schlagkräftigen Überschrift politischen Islamismus bekämpfen, was klar ist, was aber vielleicht trotzdem auch diesen Dialog mit all denen, die mit dem Islamismus nichts zu tun haben, aber Muslime in diesem Land sind, vielleicht schwieriger macht, eine falsche Stimmung bereitet?
Naja, also wir können jetzt Problematiken nicht tabuisieren, nur weil sie irgendwie vielleicht der einen oder anderen Gruppe in die Hände spielt. Das funktioniert nicht. Am Ende müssen diese Dinge besprochen werden. Alle anderen Parteien sind im Übrigen auch eingeladen, finde ich. Also wenn wir an die Grünen denken, an die SPD, die ja letztendlich auch die Muslime, wenn man sie jetzt als Kollektiv mal wahrnimmt, auch als Wählergruppen zu erschließen. Weil wie gesagt, das sind Probleme, die im Grunde genommen viele Muslime auch große Kopfschmerzen bereiten, weil sie am Ende, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie sagten, das spielt vielleicht den Falschen in die Hände. Es schadet vor allem jenen Muslimen, die sich eben nicht im islamistischen Spektrum befinden. Wenn wir zum Beispiel an den antimuslimischen Rassismus denken, es sind ja gerade die islamistischen Bilder, Klischees, die Muslime im Alltag konfrontieren. Also das heißt, die größten Feinde sind letztendlich die Islamisten, jener Muslime, die im Grunde genommen nur ein ruhiges Leben, Demokratie, die Freiheiten, die es in diesem Land gibt, einfach auch leben wollen. Die wollen, dass ihre Kinder gut in der Schule sind, dass sie einen guten Job später finden, eben auch die Chancen auf dem Arbeits- und Bildungsmarkt haben, also dass sie nicht ständig damit konfrontiert wird, wenn man vielleicht als 20-Jährige oder 20-Jähriger sagt, ach, ich möchte jetzt fasten, dass da nicht gleich irgendwie damit die Verbindung hergestellt wird, der wird religiös, der könnte sich jetzt radikalisieren. Ja. Also einfach sagen, hey, das ist ein gläubiger Muslim oder eine gläubige Muslimin und das ist mein bester Freund. Punkt.
Punkt. Wir sprechen also beim nächsten Positionspapier, was dann von den Grünen kommt. Mit Zineb El-Masra, Autorin und Journalistin. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gesegnete Ramadanzeit.
Danke und alles Gute. Bleiben wir alle gesund.